glaube, es ist schwierig, im Laufe des Abends nicht verstanden zu haben, warum wir heute hier versammelt sind. Ich glaube, jeder weiß, dass wir heute einen Geburtstag feiern. Und zwar die Geburt von Jesus Christus, der eben vor circa 2000 Jahren von einer Jungfrau geboren wurde und dann unter Verfolgung von Herodes fliehen musste mit seinen Eltern und dann groß geworden ist, ganz viele Menschen geheilt hat, viele Wunder vollbracht hat und dann am Ende gestorben ist am Kreuz. Ich denke, jeder weiß, dass es um diese Person heute geht. Die Frage, die ich jetzt aber stellen möchte, ist, warum hat Jesus all das getan? Warum ist er überhaupt auf diese Erde gekommen? Er ist gekommen, um Menschen zu retten. Das ist vielleicht das Erste, was dir in den Sinn kommt. Er ist gekommen, weil er uns liebt. Das ist vielleicht das Zweite, was dir in den Sinn kommt. Er ist gekommen, weil er seine Macht demonstrieren wollte. Das ist vielleicht auch eine Sache, die dir in den Sinn kommt. Die Frage ist aber, was ist die zentrale Absicht, die Jesus beweisen wollte? Was ist das Zentrale, was Jesus dazu getrieben hat, hier auf diese Erde zu kommen? Was hat ihn dazu bewegt, Mensch zu werden und diesen Weg zu gehen? Und wir werden heute eine Antwort auf diese Frage bekommen. Und dazu werden wir uns Philipper 2, die Verse 5 bis 11 anschauen. Und der Titel der Predigt heute lautet nämlich »Der Weg zur Freude«. Und ich werde auch gleich noch erklären, wie ich zu diesem Titel gekommen bin. Aber ich will euch erstmal vorab erklären, wir werden hier heute zweigleisig fahren. Wir werden einmal sehen, was die Freude ist, die Jesus gesehen hat. Und gleichzeitig werden wir auch sehen, was die Freude für dein Leben ist. Ich weiß nämlich nicht, mit welcher Stimmung du heute hier hingekommen bist oder allgemein, welche Stimmung dieses Jahr bei dir geherrscht hat. Vielleicht gehst du unter dem Druck der Finanzkrise unter oder vielleicht gehst du unter dem Druck unter, dass irgendeine Krankheit bei dir oder in deiner Familie vorhanden ist oder kaputte Beziehungen dein Leben plagen. Vielleicht hast du gerade in den letzten Jahren, wo ja wirklich eine Krise auf die andere folgt, die Freude verloren. Vielleicht bist du müde geworden, ausgelaugt oder einfach nur lebenssatt. Und wenn das der Fall ist, dann wird die Predigt heute genau in deine Situation sprechen. Und sie wird dir eine Antwort dazu geben, wie der Weg der Freude aussieht. Und dazu schauen wir uns heute eben ein Lied der ersten Christen an. Und dieses Lied wird auch der Christus-Hymnus genannt, weil er mit sehr wenigen Worten die ganze Zeitspanne vor der Geburt Jesu bis hin zur Zeit nach seiner Auferstehung beschreibt. Und dieser Text oder dieses Lied, dieser Christus-Hymnus, wurde ursprünglich an eine Gemeinde in Philippi circa 61 nach Christus geschrieben und findet sich eingebettet in eine Reihe an sehr persönlichen Aufforderungen, die Paulus eben an die gläubigen Philipper hatte. Die Philipper hatten nämlich ein ganz großes Problem. Sie haben Anfeindungen von außerhalb erlebt. Sie hatten Streit und Unfrieden in der Gemeinde. Paulus selbst, der in so enger Beziehung mit den Philippern lebt, ist im Gefängnis. Epaphroditus, ein sehr enger Freund von ihnen, war todkrank und ist fast gestorben. Und das war die Situation der Philipper, 61 nach Christus. Eine Krise nach der anderen hat sie erreicht und all diese Dinge haben dafür gesorgt, dass sie die Freude verloren haben. Und wenn man den ganzen Philipperbrief einmal studiert und eine Überschrift über diesen Brief schreibt, dann beschreibt der Brief uns eigentlich, wie man Freude wiedererlangt und halten kann. Aus diesem Grund erwähnt Paulus ganze 15 Mal in diesem Brief die Freude und er fordert, und ich freue mich, ich wusste das gar nicht, aber heute im Gottesdienstzettel ist das ja sogar der Tagesvers, er erwähnt das sogar in Kapitel 4, freut euch im Herrn alle Zeit, wiederum will ich sagen, freut euch. Aber wie bitte geht das? Wie kann man in einer so grausamen Situation, in der die Philipper gesteckt haben, die Freude wieder entfachen? Damit die Freude wieder entfacht wird, gibt Paulus den Philippern eine Aufforderung. Und er sagt, liebe Philipper, wandelt würdig des Evangeliums. Ihr habt nicht nur die Gnade dazu bekommen, an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Direkt danach fordert er sie in Kapitel 2 auf, dass sie in Demut untereinander wandeln und den anderen höher achten als sich selbst. Und das alles schreibt Paulus inmitten der Nöte der Philipper, damit sie die Freude wiedererlangen. Das kommt dir vielleicht jetzt ein bisschen paradox vor. Aber nachdem Paulus diese Aufforderung gegeben hat, gebraucht er nämlich den Christus-Hymnus als Bild dafür, wie sie die Freude wiedererlangen werden. Und da steigt unser Predigttext ein. Und dieses Lied war den Christen sehr gut bekannt und beschreibt, wie Christus selbst den Weg zur Freude gegangen ist. In diesem Lied wird sichtbar, was den Weg zu wahrer Freude ausmacht und warum Weihnachten die größte Geschichte ist, die je geschehen ist. Und jetzt bitte ich euch, den Text einmal aufzuschlagen. Ich lese ab Vers 1 bis Vers 11, damit ihr den Kontext auch vor Augen habt. Philipper 2, ab Vers 1 bis 11. Wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christus, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen, so erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig eines Sinnes, nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhmtuend, sondern in Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seine sehend, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Worte des lebendigen Gottes, ich möchte kurz beten. Vater im Himmel, bitte öffne unsere Herzen und unsere Augen, damit wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Und bitte schenk uns Weisheit, dass wir genauso wie du diese Gesinnung haben. Und bitte öffne unsere Herzen, dass wir wirklich verstehen, was du auf dich genommen hast, um auf diese Erde zu kommen. Amen. In Vers 3 und 4 hat Paulus ja dazu aufgefordert, einer den anderen höher zu achten als sich selbst. Und das alles inmitten von Leid, inmitten von Streitereien, inmitten von Anfeindungen. Und direkt im Anschluss in Vers 5 sagt er, schaut mal in Vers 5, denn diese Gesinnung sei in euch. Nun, wie bitte kann es sein, dass Demütigung die Freude fördert? Und woher weiß ich überhaupt, dass Paulus mit diesem Bild oder mit diesem Christus-Hymnus eigentlich beabsichtigt, die Freude der Philipper zu fördern? Und ich möchte jetzt an dieser Stelle ein paar Verse vorlesen aus Hebräer. Aus Hebräer 12, ihr müsst das nicht aufschlagen. Da steht nämlich, und achtet mal genau auf die Worte, deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend, und jetzt Achtung, für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Jesus selbst hat Freude gesehen und ist deshalb den Weg der Demütigung gegangen. Aber wie soll man das jetzt verstehen? Jesus hat es doch sicherlich leicht, diesen Weg zu gehen, oder? Jesus hat es doch sicherlich leicht, diese Gesinnung zu haben. Er war doch der lang ersehnte Messias und alle Menschen haben auf ihn gewartet. Er war doch sehnlichst erwartet, damit er die Juden aus der Gefangenschaft Roms befreit. Also Jesus hatte es doch mit Sicherheit leicht, diesen Weg der Demütigung zu gehen. Schließlich konnte er ja genau wissen, dass die Menschen ihn feierlich in Empfang nehmen werden. Oder etwa nicht? Waren es nicht die Juden, die ihn am Ende verraten haben? Waren es nicht die Nichtjuden, also die Römer, die ihn am Ende gekreuzigt haben? Und ich möchte an dieser Stelle noch eine Bibelstelle vorlesen. In dieser Bibelstelle beschreibt Gott nämlich die Menschheit, in die Jesus an Weihnachten gekommen ist. Und da lesen wir folgende Worte, Römer 13 bis 12. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Hatte Jesus es tatsächlich leicht, sich zu demütigen, weil alle Menschen ihm ja so wohlgesonnen waren? Nein, ganz im Gegenteil. Jesus ist in eine Welt gekommen, von der wir lesen, dass die Seinen ihn nicht angenommen haben. Er ist in eine Welt gekommen, von der wir im Johannesevangelium lesen, dass die Menschen das Licht gehasst haben. Oder von der wir lesen, dass die Menschen die Finsternis mehr geliebt haben als das Licht. Und inmitten von dieser Situation, und seht ihr die Parallele hier, inmitten der Situation von den Philippern, die Streit und Anfeindung und Verfolgung erlebt haben, sollen sie demütig sein. Und bei Jesus genau dasselbe, inmitten von einer Menschheit, die ihn verachtet, lesen wir jetzt folgende Worte. Schaut mal in Vers 6. Der, also Jesus, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Während Jesus Gott gleich war, während er die höchste Stellung hatte, die man nur haben kann, während er von Ewigkeit zu Ewigkeit in perfekter Harmonie mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist lebt, während er all das hatte, während er die höchste Stellung hatte, achtete er es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, wie? Indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist. Nun, weißt du, was dieser Text hier eigentlich sagt? Ich breche das einmal runter. Jesus ist Gott. Aber Jesus hielt es nicht wie eine Beute fest, Gott gleich zu sein. Stattdessen hat Jesus sich gedemütigt, aber, Achtung, nicht indem er aufgehört hat, Gott zu sein, sondern indem er Mensch geworden ist. Jesus hat seine Gottheit nicht abgelegt, sondern er ist als Gott auf diese Erde gekommen und seine Demütigung bestand darin, dass er die Fleischhülle wie so ein Sakko angezogen hat. Und darin bestand seine Demütigung. Und jetzt führt euch das mal vor Augen. Jesus sieht die Menschen. Er ist in Gestalt Gottes. Er sieht, wie die Menschen Gott verachten. Er sieht, wie die Menschen lieber nach ihren eigenen Maßstäben leben. Er sieht, wie die Menschen nach ihren eigenen Lüsten und Vorstellungen leben. Er sieht, wie die Menschen andere Götter anbeten. Er sieht jedes einzelne Werk. Und dennoch lesen wir hier, dass Jesus, Gott gleich, es nicht für einen Raub achtete, ihm gleich zu sein. Er hielt es nicht wie eine Beute fest, wie ein Räuber, der gerade eine Bank ausgeraubt hat und mit dem Geld in der Hand wegläuft. Nein, er hat sich gedemütigt, indem er wurde wie wir Menschen. Von einer Jungfrau geboren, in ein unterdrücktes Volk. In ein kleines, ärmliches Volk geboren. In eine Krippe geboren, weil niemand Raum für ihn hatte. Unter Verfolgung geboren, weil Herodes den neugeborenen König umbringen wollte. Und ich möchte das jetzt einmal veranschaulichen, was tatsächlich an Weihnachten passiert ist. Stellt euch mal vor, ihr seid Jeff Bezos, der Gründer von Amazon. Ihr seid einer der reichsten Männer dieser Welt. Amazon ist dein Eigentum. Du hast diese Firma gegründet und bist weltweit bekannt. Du hast es eigentlich nicht mal nötig, überhaupt nur einen Finger krumm zu machen. Aber was machst du? Stattdessen ziehst du dir eine stinkende gelbe Warnweste an, steigst in den Flieger und fliegst nach Paderborn, fährst da ins Logistikzentrum und fängst an, Fließbänder zu reparieren. Und jetzt mal eine Frage, hast du aufgehört, Jeff Bezos zu sein? Nein, du hast nicht aufgehört, Jeff Bezos zu sein. Du hast natürlich nicht aufgehört, Jeff Bezos zu sein, aber dennoch hast du dich gedemütigt bis an den tiefsten Punkt, in dem du ein Diener deiner eigenen Firma geworden bist. Kannst du dir das vorstellen? Nun, wenn wir das mal unendlich nehmen, dann sind wir bei der Geschichte von Weihnachten. Genau das hat Jesus getan. Genau das ist vor 2000 Jahren passiert. Gott selbst demütigt sich, indem er seiner eigenen Schöpfung gleich wird. Aber das ist noch nicht alles. Schau mal in den Text. Und in seiner Gestalt erfunden, wie ein Mensch sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Als wäre es nicht genug, dass der ewige Sohn Gottes auf die Erde kommt und sich unter seine Schöpfung stellt, obwohl er der Urheber aller Dinge ist, lesen wir hier davon, dass er sich dazu auch noch erniedrigt hat, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Das heißt, Jesus hat sich nicht nur gedemütigt und Menschengestalt angenommen. Er wurde als Mensch gehorsam bis zum Tod. Aber wem wurde Jesus gehorsam? Wurde Jesus den Juden gehorsam, als er am Kreuz gestorben ist? Wurde Jesus den Römern gehorsam, als er am Kreuz gestorben ist? Nein, ich möchte euch mal eine Stelle vorlesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 18. Da spricht Jesus folgende Worte: Niemand nimmt es, also das Leben, von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen, und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Jesus war dem Willen seines Vaters völlig gehorsam, obwohl er Gott gleich war. Obwohl er von Ewigkeit zu Ewigkeit in perfekter Harmonie mit ihm gelebt hat. Obwohl er es niemandem schuldig war, weil wir haben ja vorhin gelesen, in was für eine Menschheit er gekommen ist. In eine Menschheit, die ihn nicht sucht. In eine Menschheit, von der die Bibel sagt, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Alle verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und dennoch kommt er. Und dennoch wird er dem Willen seines Vaters völlig gehorsam, indem er am Kreuz stirbt. Und zwar nicht irgendwie, sondern durch das Kreuz. Und zwar durch die Hand seiner eigenen Schöpfung. Verraten von den Juden, ans Kreuz genagelt von den Römern. Und vielleicht mag sich das schon gewöhnlich für dich anhören. Ja, es gibt ja diese zwei großen Tage, an denen man in die Kirche geht, Weihnachten und Ostern. Weihnachten, da ist die Geburt von Jesus, und an Ostern, da ist Jesus gestorben und wieder auferstanden. Aber denk mal drüber nach. Der Tod am Kreuz war der abscheulichste Tod, den man damals sterben konnte. Am Kreuz wurden die größten Schwerverbrecher hingerichtet. Am Kreuz hing der Abschaum dieser Welt. Jemand, der römischer Staatsbürger war, der durfte nicht einmal durch das Kreuz sterben. Warum? Weil es so eine abgrundtiefe Demütigung ist. Und deshalb sagt die Bibel in Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das heißt, inmitten von diesen Leiden der Philipper, wo sie Anfeindung, wo sie Streitereien erleben, fordert Paulus sie im Grunde genommen auf, liebe Philipper, ihr sollt genau dasselbe machen wie Jesus. Und dann malt er uns hier eigentlich ein schreckliches Bild vor Augen. Jesus, der ewige Sohn Gottes, vom höchsten Punkt bis an den tiefsten Punkt gedemütigt, ein Fluch für Menschen, die eigentlich seine Feinde sind, für Menschen, die lieber Götzen anbeten als den wahren Gott, für Menschen, die sich selbst zum Maß aller Dinge gemacht haben, für Menschen, die ihn nicht gesucht haben. Hört sich das nach Freude für dich an? Das hört sich nach Kampf an. Das hört sich grausam an. Aber warum hat Jesus all das getan? Das war die Frage, die ich zu Beginn gestellt habe. Was hat all das mit Freude zu tun? Wir haben ja vorhin gelesen, Jesus hat die Schande nicht achtend das Kreuz erduldet, und zwar für die vor ihm liegende Freude. Jesus hat trotz all dem Freude gesehen. Jesus hatte ein Ziel vor Augen. Und deshalb benutzt Paulus ja genau diese Geschichte, um den Philippern aufzuzeigen, dass der Weg der Demütigung zu wahrer Freude führt. Er benutzt ja inmitten der Situation der Philipper dieses Lied, um aufzuzeigen, dass selbst Jesus diesen Weg zur Freude gegangen ist. Den Weg der Demütigung, der Selbstaufopferung, der Hingabe. Aber wenn das tatsächlich der Weg zur Freude ist, was bitte ist denn dann die Freude, die Jesus vor Augen hatte? Was bitte ist denn dann die Freude, die auch die Philipper erleben konnten, indem sie dieselbe Gesinnung haben, wie der Jesus, der alles auf sich genommen hat? Was macht diese Freude aus? Nun schau mal weiter, ab Vers 9 bis 11. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Darum also, weil Jesus diese Gesinnung hatte, weil er sich mit seiner Menschwerdung unter seine eigene Schöpfung gedemütigt hatte, weil er ein Diener seiner eigenen Schöpfung wurde, weil er seinem Vater gehorsam wurde bis zum Tod, weil er sich von seiner eigenen Schöpfung umbringen lassen hat. Darum lesen wir in Vers 9. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Und er hat ihn hoch erhoben, schau mal in den Text, Vers 10, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist. Jedes Knie wird sich beugen. Jedes Knie wird sich beugen. Und jede Zunge wird bekennen, dass dieser Sohn Gottes, der als Mensch in diese Welt gekommen ist, als Baby in eine Krippe, unter Verfolgung geboren, dass dieser Jesus der Herr ist, und jedes Knie wird sich vor ihm beugen, der sich selbst gedemütigt hat, der sich von seiner eigenen Schöpfung umbringen lassen hat, der sich selbst ans Kreuz nageln lassen hat. Und ich möchte jetzt noch einmal die Frage stellen, was genau ist denn die Freude, die Jesus gesehen hat? Was hat Christus angetrieben, diesen Weg zu gehen? War es einfach nur, dass jedes Knie sich vor ihm beugt? War es einfach nur, dass jede Zunge bekennt, dass er der Herr ist? Und jetzt kommt der ganze Clou. Schau mal in Vers 11, die letzten paar Worte. Zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Die Verherrlichung Gottes des Vaters war die Freude, die Jesus gesehen hat. Das war die vor ihm liegende Freude. Darin besteht wahre Freude, und das wird an Weihnachten sichtbar. Jesus hatte ein einziges Ziel auf dieser Erde, den Vater zu verherrlichen. Durch seinen Gehorsam, durch seine Demütigung, durch seine Hingabe. Deshalb ist er auf die Erde gekommen. Deshalb hielt er es nicht fest, wie ein Raub Gott gleich zu sein. Deshalb wurde er gehorsam bis zum Tod, und zwar seinem Vater gehorsam. Und deshalb feiern wir bis heute Weihnachten. Weil Jesus als einziger Mensch es geschafft hat, durch sein vollkommen perfektes Leben Gott zu verherrlichen. Wir lesen nämlich in Römer 3, dass alle die Herrlichkeit Gottes verfehlen, bis auf eine Person, und das war Jesus. Und das war sein Ziel. Deshalb hat er alles aufgegeben und ist auf diese Erde gekommen, um den Vater zu verherrlichen. Er ist der Einzige, der sündlos war, weil er von einer Jungfrau geboren wurde. Er ist der Einzige, der ein vollkommenes Opfer darbieten konnte, damit jetzt und in Zukunft Gott verherrlicht wird. Es war die größte Freude von Jesus, zur Verherrlichung seines Vaters beizutragen. Und übrigens, deswegen lesen wir auch so häufig davon, wie Jesus über den Willen seines Vaters spricht. Deswegen lesen wir auch von Stellen, wie zum Beispiel in Johannes 17. Ich lese die Verse einfach mal vor. Johannes 17, die ersten paar Verse. Dies redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Es war die Speise unseres Herrn, den Willen des Vaters zu tun. Jesus hatte ein Ziel, Gott zu verherrlichen. Und das war die vor ihm liegende Freude, die Jesus gesehen hat. Der Weg zur Freude besteht in der Verherrlichung Gottes. In der Verherrlichung Gottes bestehen der Sinn und Zweck von jedem einzelnen Menschen. Jeder Mensch, lesen wir in der Bibel, wurde von ihm, durch ihn und für ihn geschaffen. Jeder Mensch wurde geschaffen, um ihn zu verherrlichen. Deshalb liest man unter anderem auch im Westminster Katechismus folgende Worte auf die Frage: Was ist das Vornehmste und die höchste Bestimmung des Menschen? Und die Antwort: Die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und ihn vollkommen zu genießen in alle Ewigkeit. Und deshalb hat John Piper, ein bekannter Prediger, diesen bekannten Satz, auf Englisch kennt ihr den vielleicht eher: God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Also auf Deutsch bedeutet das: Gott wird in uns am meisten verherrlicht, wenn wir in ihm am zufriedensten sind. Und genau das hat Jesus mit seiner Menschwerdung demonstriert. Was ist also der Weg zur Freude? Der Weg zur Freude ist die Gesinnung, die Christus auch hatte, der es selbst nicht wie ein Raub achtete, Gott gleich zu sein, der sich selbst gedemütigt hat, indem er Mensch geworden ist, der in eine Menschheit gekommen ist, die ihn verachtet, der seinem Vater gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, der sich von den Juden verraten lassen hat, der sich von Römern umbringen lassen hat, der sein Leben bereitwillig aufgegeben hat, und zwar zu einem Ziel, damit Gott verherrlicht wird. Und das feiern wir an Weihnachten. Wir feiern den Beginn der Geschichte, wie Gott der Sohn selbst alles aufgibt, wie Gott der Sohn Mensch wird und von seiner eigenen Schöpfung verstoßen wird, wie Gott der Sohn selbst am Kreuz stirbt und den Zorn des Vaters trägt und wie dieses Opfer von Gott anerkannt wurde, weshalb er ihn auch auferweckt hat und ihm einen Namen gegeben hat, der über jeden Namen ist und sich jetzt jedes Knie vor ihm beugt und jede Zunge bekenne, dass er der Herr ist, und zwar zur Verherrlichung Gottes. Gott wird am Ende von jedem einzelnen Menschen verherrlicht. Von jedem einzelnen Menschen. Gott wird zu seiner Ehre kommen. Und es stellt sich nur eine einzige Frage: Bist du bereit, hier und jetzt deine Knie vor ihm zu beugen, damit er verherrlicht wird? Bist du bereit, hier und jetzt ihn als deinen Herrn anzuerkennen, damit er verherrlicht wird? Wenn nein, dann macht der Text hier deutlich, dass du deine Knie dennoch beugen wirst. Aber das wird für dich, wenn du dich weigerst zu glauben, in der Hölle von Ewigkeit zu Ewigkeit sein, wo deine ewige Verdammnis die ewige Gerechtigkeit Gottes verkündigen wird. Weil du dich geweigert hast, deine Knie hier und jetzt vor ihm zu beugen. Wenn aber ja, dann darf ich dir hier und jetzt sagen, deine Sünden lagen auf ihm. Deine Schuld wurde am Kreuz bezahlt. Als er sein Blut vergossen hat, hat er den ewigen Zorn Gottes getragen und dieser ewige Zorn Gottes wird dich nicht treffen. Und du wirst von Ewigkeit zu Ewigkeit bei ihm sein, wenn du hier und jetzt deine Knie vor ihm beugst und ihn als deinen Herrn anerkennst. Und das macht doch wahre Freude für dein Leben aus, oder? So wie Jesus sich gedemütigt hat, damit der Vater verherrlicht wird, bist du in der Verantwortung, deine Knie vor Jesus zu beugen und dich zu demütigen, damit Gott verherrlicht wird. Und darin besteht wahre Freude für dein Leben. Das bedeutet es, den Weg der Demut zu gehen. Und deshalb sollst du die Gesinnung haben, die auch Jesus Christus hatte. Und er hat es perfekt vorgemacht, als er Mensch geworden ist und als er sein Leben gelebt hat und gestorben ist. Die Knie vor Jesus beugen, anerkennen, dass er der Herr ist und darüber hinaus auch bereitwillig in den Fußstapfen Jesu zu wandeln. Das gilt jetzt nämlich für die Gläubigen unter euch. Deshalb sagt Paulus ja, ihr habt nicht nur Gnade bekommen, an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Deshalb fordert Paulus ja die Philipper auf, demütigt euch und achtet den anderen höher als euch selbst. Warum? Weil diese Dinge zur Verherrlichung Gottes beitragen. Weil Jesus genau das mit seiner Menschwerdung vor 2000 Jahren demonstriert hat. Inmitten von einer Menschheit, die ihn nicht sucht, inmitten von einer Menschheit, die die Herrlichkeit Gottes verfehlt, inmitten von einer Menschheit, wo es nicht einen einzigen gibt, der nicht gesündigt hat, inmitten von dieser Menschheit hat Jesus Freude gesehen. Und er ist Mensch geworden und er hat sich gedemütigt. Er wurde verlacht, verhöhnt, bespuckt, geschlagen. Er hat sich kreuzigen lassen und ist gestorben. Warum? Weil er Freude gesehen hat. Weil er gesehen hat, dass diese Dinge dazu beitragen, dass Gott verherrlicht wird. Und das feiern wir an Weihnachten. Es ist die Geschichte, wie Gott der Sohn seinen Vater verherrlicht. Das ist Weihnachten zusammengefasst in ein paar Wörtern. Die Geschichte von Weihnachten zeigt, wie Gott der Sohn seinen Vater verherrlicht. Es ist die Geschichte, wie Gott der Sohn seinem Vater völlig gehorsam ist. Und es ist die Geschichte, wie Gott der Sohn alles aufgibt, um seinem Vater alle Ehre zu geben. Und darin besteht der Weg zur Freude. Amen.